Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Generell ist unser Thema die inneren Qualitäten. Wir haben jetzt die Brahma-Viharas uns angeschaut, göttlichen Verweilzustände, wörtlich übersetzt. Einmal Metta, allumfassendes Wohlwollen oder liebende Güte, Mitgefühl, Karuna, Freude, Mitfreude, Mudita. Der vierte Aspekt der Brahma-Viharas ist Upekka auf Pali, Gleichmut. Oder ich übersetze es mit Gelassenheit. Also sind beide Varianten gängig. Das ist unser heutiges Thema. Wir haben uns den Epikur angeschaut, dessen Ansatz die Freude als Kern hatte. Also das war das Thema von letzten Mal. Der hat 341 bis 270 vor Christus gelebt. Also ich fange immer so assoziativ an. Ja, also wenn wir Gelassenheit hören, was assoziieren wir dazu? Im Deutschen gibt es eigentlich drei Begriffe, die so in diesem Bedeutungsfeld agieren. Das einmal ist die Gelassenheit. Und wenn man da ein bisschen weiter nachschaut, ist das ein Begriff, der offensichtlich sehr stark von Meister Eckhart, wie mal da um 13. Jahrhundert oder sowas, 1200 irgendwas, geprägt wurde. Und wenn man da den Bedeutungszusammenhang anschaut, heißt ja Gelassenheit etwas lassen. Und zwar ist jetzt die Frage, was lässt man? Er hat dann geschrieben, also im ursprünglichen Sinne, das Tun und Wesen dessen, der sich selbst gelassen und sich Gott gelassen hat. Also sich selbst losgelassen sozusagen, sein Selbstlos, seine Egozentrik losgelassen und sich Gott hingegeben. So würde man das wahrscheinlich heute übersetzen. Der nächste Begriff ist der Gleichmut. Und das ist der Begriff, der in den älteren buddhistischen Übersetzungen meistens benutzt wird. Also von Jhanaponika und Jhanatiloka. Und da ist im deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm, bei Gleichmut steht, fast ausschließlich als Bezeichnung einer gleichbleibenden seelischen Verfassung, einer gleichmäßig festen inneren Haltung im Sinne der Gelassenheit. Das finde ich eine schöne Formulierung für das, wo es eigentlich auch im Buddhismus geht. Eine gleichbleibende seelische Verfassung, die sich von außen durch nichts aus der Ruhe bringen lassen kann. Der letzte Begriff, das ist ein Begriff, der kommt jetzt auch in älteren philosophischen Werken immer wieder vor, in diesem Zusammenhang. Und der nennt sich Gleichgültigkeit. Und das ist wahrscheinlich der Begriff, der am meisten eine Verschiebung in den Alltag von uns erfahren hat, von der grundsätzlichen Bedeutung. Gleichgültig meint, wo alle Phänomene gleichwertig sind. Gleich gelten. So müsste man es übersetzen. In unserer Alltagssprache hat dieser Begriff aber eine negative Wertung bekommen. Gleichgültig, wenn wir den heute benutzen, meint, das ist dem Wurscht. Die Ursprungsidee war, alles gilt gleich. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Gelassenheit. Die nächste Assoziation ist das Gelassenheitsgebet. Das werden die meisten kennen, also auch aus dem 8-Wochen-Kurs, das kommt da drin vor. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der Begriff der Gelassenheit ist der Kernbegriff der Stoa, dieses Ansatzes, den Zenon begründet hat. Angefangen haben wir ja mit Foucault, und zwar der Sorge um das Selbst, dass das durchgängige Thema der griechischen Antike war. Foucault hat sich aber auf einen anderen Philosophen bezogen, und zwar auf Pierre Hadot. Nennen wir ihn Hadot, mit T geschrieben. Dieser Begriff für dieses Glück, worum es in der ganzen antiken Philosophie ging, nach diesen beiden Herren, war die Glückseligkeit, Eudaimonia. Das war unser Ausgangsthema. Wir hatten den Begriff Ataraxia, das war die Unerschütterlichkeit. Die bezog sich auf die Störgefühle. Der Hauptbegriff innerhalb der Stoa für diesen Zustand ist die Gelassenheit, Apatheia. Den hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Hatten wir den schon? Pathos. A ist die Vorsilbe für Verneinung, nicht. Und Patea sind die Störgefühle. Also ich übersetze es mit Störgefühlen, weil das sind negative Gefühle, die uns blockieren. Um zur Glückseligkeit zu kommen, müssen wir diesen Gelassenheitszustand, Apatheia, entwickeln. Und wenn ihr euch erinnert, der deutsche Begriff dafür oder das, was sich dann im Deutschen da in unserer Zeit durchgesetzt hat, ist die Apathie. Die Apathie hat auch wieder einen Bedeutungswandel. Das ist die Gefühllosigkeit. Pathos wurde von vielen Philosophen aus dem 19. Jahrhundert mit Gefühl übersetzt. Und dadurch hat dieser Begriff so eine negative Bedeutung von Gefühlslosigkeit bekommen, was eigentlich nicht gemeint ist, weil in der griechischen Antike gab es positive Gefühle und es gab negative Gefühle. Das ist nämlich das Entscheidende und das ist der Konnex auch zum Buddhismus. Im Buddhismus gibt es auch positive Qualitäten und negative Qualitäten. Ein sehr ähnliches Konzept. Die negativen Qualitäten, da haben wir einmal Die Lust. Damit ist die körperliche Lust gemeint. Das bringt uns von der Glückseligkeit weg. Dann gibt es den Schmerz, das ist der körperliche Schmerz damit gemeint. Im buddhistischen Sinne sind das alles Hindernisse, die uns davon abhalten, diese Gelassenheit zu erleben. Dann gibt es die Gier. Und die interessante Einteilung ist, das sind Gefühle, die beziehen sich auf die unmittelbare Erfahrung. Körperliche Lust ist was, was ich im Moment unmittelbar erfahre. Der Schmerz ist auch etwas, was ich unmittelbar erfahre. Ihr seht, das ist dann noch alles weiter differenziert worden. Zum Beispiel bei der Gier haben die Griechen und die römischen Philosophen, also haben dann Zorn, Wut, Groll, Jähzorn, starke Liebe, Verlangen, Sehnsucht, Wollust, Geld, Gier, Ehrgeiz mit hineingenommen. Das Interessante ist, die Gier bezieht sich auf die Zukunft. Also ich stelle mir etwas vor, was ich haben möchte, und dann renne ich dieser Vorstellung hinterher. Ich stelle mir vor, ich kriege jetzt einen super Fernseher mit 60 Zoll und dann mache ich alles, um diesen Fernseher zu erreichen. Das vierte Störgefühl ist die Furcht. Und die Furcht ist auch wieder zukunftsorientiert. Die Furcht funktioniert, ich mache mir irgendeine Vorstellung über die Zukunft, und zwar eine negative Vorstellung, und dann kriege ich Angst.
Na, was kann ich jetzt im Moment etwas da sein, weil es ist nicht nur Zukunft.
Ja, also das ist richtig. Das wäre dann Angst, gell?
Ja. Aber das Gefühl ist unmittelbar.
Wenn du auf der Brücke stehst und Angst hast, dann hast du jetzt Angst vor der Brücke.
Das ist richtig.
Alle Phobien betrifft das zum Beispiel gar nicht. Das ist immer, was jetzt ist.
Genau.
Ganz viele tiefe Ängste.
Ja. Ist das andere sind Angst, gell? Das
ist schon Furcht, was der Bausch hat, in Klammern. Furcht ist jetzt, das ist
ja, die Zukunft. Ja.
Angst, Panik ist nicht, das ist jetzt.
Genau, ja. Genau. Und das wäre, genau, und Angst, Panik wäre dann, in dieser Kategorie wäre das der Schmerz. Tja, da waren die Griechen nicht so ganz genau, muss man das sagen. Wir waren ja bei dem Gelassenheitsgebet. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dazu gibt es ein griechisches Original. Das bezieht sich nämlich auf einen Satz oder auf einen Spruch von Epiktet. Epiktet war ein griechischer Philosoph, der in der römischen Welt gelebt hat. 50 bis 135 nach Christus. Vielleicht noch was zur Person von Epiktet. Der ist als Sklave geboren worden, ist dann auch verkauft worden. Derjenige, der ihn gekauft hat, war ein Sekretär eines römischen Kaisers. Der hat mitgekriegt, dass der Epiktet geistig sehr fit war, und er durfte als Jugendlicher in eine Philosophenschule gehen und dort Philosophen hören. Als Sklave noch. Hat dann eine philosophische Ausbildung bekommen und ist dann von seinem Herrn freigelassen worden. Und hat dann eine eigene philosophische Schule gegründet. Derjenige, der sich auf ihn total bezogen hat, war Marc Aurel, auch ein Stoiker. Und Marc Aurel war römischer Kaiser. Das war der, der in Wien Domina, also in Wien, gestorben ist. Die haben sich persönlich nicht gekannt, aber sein Philosophielehrer hat so Aufzeichnung von Epiktet, hat der Marc auch hingegeben. So hängen die zusammen. So, jetzt lese ich aber mal Epiktet vor. Das eine steht in unserer Macht, das andere nicht. In unserer Macht stehen Bewertung, Werturteil, Antrieb zum Handeln, Begehren und Ablehnen. So, das ist das, was eigentlich in diesem Spruch davor auch in dem Bereich geht, was wir ändern können. Was nicht in unserer Macht steht, ist unser Körper, unser Besitz, unser gesellschaftliches Ansehen, kurz alles, was wir selbst nicht in Gang setzen und zu verantworten haben. Also es gibt offensichtlich einen Bereich, den können wir beeinflussen, und es gibt den anderen Bereich, den können wir nicht beeinflussen oder heute würde man sagen kontrollieren. Das Ziel ist, sich auf den Bereich zu konzentrieren, den wir beeinflussen können. Also das heißt, das Glück nicht in Außendingen suchen, nicht im Besitz suchen, nicht in dem Ansehen besuchen, weil das sind lauter Dinge, die können wir nicht wirklich kontrollieren. Da sind wir abhängig von tausend verschiedenen Variablen. Das ist der eine berühmte Satz. Dann differenziert er weiter. Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Urteile und Meinungen über die Dinge. Damit meint er, nicht die Dinge, die uns passieren, also wenn unser Haus abbrennt, wenn unsere Frau durchbrennt, wenn unser Fernseher kaputt geht, ja, brennt. Genau. All diese Dinge passieren, aber das Problem für uns entsteht erst in dem Moment, wo wir die Dinge bewerten. Und das ist auch wieder eine Parallele zum Buddhismus, und das schauen wir uns das nächste Mal nochmal konkreter an. Heute legen wir erstmal so die Basis. Unser Basismodell, was ihr auch aus dem 8-Wochen-Kurs kennt, ist das ABC-Modell von Ellis, Albert Ellis, wenn ihr euch erinnert. A ist der äußere Anlass, irgendetwas. Könnt ihr euch noch an die Rosinen... Ja? Also die A war die Rosine. Und B ist unsere Bewertung, wie wir die Rosine bewerten. Aufgrund unserer Biografie, ja, mag ich nicht. Und C war unsere emotionale Reaktion. Das war das ABC-Modell. Das ist genau der gleiche Aufbau wie bei Epiktet. Werdet ihr gleich sehen. In der Regel fangen wir bei A an und landen sofort bei C. B kriegen wir meistens nicht mit. Ein Großteil unserer emotionalen Reaktionen, nicht alle, das wissen wir heute in der Psychologie auch differenzierter, aber ein Großteil unserer emotionalen Reaktionen laufen über unsere Bewertungsmechanismen. Jetzt mache ich hier diesen anderen Strang weiter. Ich hoffe, ihr kennt euch noch aus. Ja, also bei der Apathia, das sind die Störgefühle. Es gibt jetzt positive Gefühle, die nennen sich Eupathia. Eu ist gut. Eines dieser guten Gefühle, die es gilt, in uns zu entwickeln, ist die Achtsamkeit. In dieser Aufstellung gibt es nur drei gute Gefühle, aber ein wesentliches gutes Gefühl ist die Achtsamkeit. Das nächste sind gute Wünsche und das dritte ist die Freude. Ja, das ist unser Thema vom letzten Mal. Hier aber eine Freude, also keine sinnliche Freude, sondern eine mentale Freude gibt es. Also das eine ist körperlich und das andere ist eher so geistig. Das sind die positiven Gefühle. Also das zu dieser Mehr, das Apatheia ist sozusagen Gleichgültigkeit zu allen Gefühlen gegenüber, ist es nicht. Es bezieht sich nur auf Freisein von Störgefühlen. Das heißt, wir haben sehr wohl positive Gefühle und das Ideal in der Stoa war der Weise, so wie auch im Buddhismus. Der ist nicht eine Person, so wie das in alten Texten, also aus dem 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts, in philosophischen Texten noch drinsteht, dass es eine Person ist, die keine Gefühle hat. Vollkommener Quatsch, wenn man sich dieses Original anliest, ja, sondern der ist frei von den Störgefühlen. Darauf bezieht sich das und hat sehr wohl positive Gefühle. Das ist ein wesentlicher Punkt.
Aber geht es dann auch um, dass man den Schmerz spürt, dass man ihn bewertet?
Genau, das ist unser nächster Punkt. Das, was dann sich auf diesen einen Satz von Epiktet bezieht, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Urteile und Meinungen über sie, beinhaltet eine eigene Wahrnehmungstheorie. Wie entstehen Emotionen oder wie entstehen Gefühle? Und das ist fast eins zu eins buddhistisch. Oder anders formuliert, das gleiche Modell gibt es im Buddhismus genauso. Ja, also ich will nicht hier sagen, wer von wem abgeschrieben hat, sondern in unterschiedlichen Systemen gibt es offensichtlich sehr, sehr ähnliche Modelle. Es gibt ein äußeres Objekt. Das wäre im Modell von Albert Ellis, wäre das A, ja, die Rosine. Unterscheiden die Griechen, die nennen das Phantasia. Das ist unsere innere Vorstellung über das äußere Objekt. Das ist noch automatisiert. Das ist bei jedem, auch beim Weisen. Und da gab es eine Diskussion, hat ein Weiser das noch oder hat das nicht? Ein Beispiel wird da in der Literatur angeführt. Wenn es irgendwo knallt, zuckt der Weise zusammen, weil er sich momentan schreckt, oder zuckt er nicht zusammen? Das haben die dann diskutiert. Ja? Epiktet und Marc Aurel gehen davon aus, er zuckt zusammen. Aber wie geht es dann weiter? Das ist der entscheidende Punkt. In der buddhistischen Psychologie, die wir uns nächstes Mal nochmal genauer anschauen oder vergleichen dazu, ist es genau das Gleiche. Das heißt, es gibt dann eine Bewertung. Und das ist hier unser B von Ellis. Der Ellis hat sich natürlich auf die Stoa bezogen. Das schreibt er ganz klar in seinen Texten. Das ist interessant, das ist ein Modell aus den 1950er, 60er Jahren entwickelt worden, ist ein Klassiker in der Psychotherapie heute, bis hin zu MBSR und hat eigentlich seine Wurzeln in der griechisch-römischen Antike. Und dann kommt, das ist der Hauptbegriff von Epiktet. Jetzt muss man das Wörtchen Hauptbegriff in Anführungszeichen setzen. Wenn man seine Texte, und das ist wieder das eigene Thema, also welche textlichen Grundlagen hat man eigentlich? Von ihm gibt es mehr als von Epikur. Wenn ihr euch erinnert, von Epikur gab es ja nur zwei so eine Zusammenfassung von Sprüchen und drei Briefe. Daraus haben dann unsere Philosophieprofessoren ein ganzes System konstruiert. Bei den Stoikern haben wir das Glück, dass das eigentlich die maßgebliche philosophische Richtung innerhalb der römischen Antike war. Und insofern gibt es da einige Autoren, die Stoiker waren. Trotzdem ist die textliche Grundlage herzlich dünn. Von Epiktet gibt es eine Zusammenfassung von Mitschriften, die er nach seinem Unterricht gehalten hat. Es gab einen offiziellen Philosophieunterricht in seiner Philosophieschule, wo sie also die ganzen Konzepte durchgegangen sind, etc. etc. Da weiß man heute gar nicht genau, was der da wirklich gemacht hat. Und dann gab es im Anschluss dann so eine Frage-Antwort-Session. Und diese Texte, die überliefert sind von ihm, sind so eine Art Frage-Antwort-Session. Das ist das Material, wo man dann den Eindruck bekommt, was waren so seine Hauptthemen. Wenn man sich das Material anschaut, ist das, was die Philosophieprofessoren bei der Konstruktion der Stoa als Hauptthema sehen, und das ist die Affektlehre, also die Entstehung der Gefühle, kommt bei ihm kaum, also eher so nebensächlich drin vor. Das ist das Interessante. Also das heißt, wir sehen hier wieder das spannende Beispiel für Rezeptionsgeschichte. Das entscheidende Instrument, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, und das wäre das Thema für nächste Woche, einfach mal zu untersuchen im Alltag, ist die Zustimmung. Bis jetzt läuft alles automatisch. Selbst unsere Bewertung, sagen wir mal, ist automatisch. Ja, also das wäre so spontan, mag ich oder mag ich nicht. Das wäre im buddhistischen Sinne. Auch das ist noch spontan. Der entscheidende Punkt ist, verstärke ich dann dieses Gefühl, stimme ich dieser Eindruck zu, also zum Beispiel dem Schreck, oder sage ich, interessiert mich nicht oder ist nicht wirklich interessant. Das nannten die Zustimmung. Ich habe jetzt in diesen 3 Wochen ja viel Zeit gehabt, das zu untersuchen. Und das ist ein interessantes Übungsaspekt. Wenn ein unangenehmes Gefühl da ist, dann mal zu schauen, okay, was war es da? Habe ich diesen unangenehmen Reiz in mich hineingelassen? Und das läuft immer über die Zustimmung. Okay, ich bin jetzt wütend. Oder dass ich sage, ich bin jetzt traurig. Das ist der entscheidende Punkt. Und bei diesem Punkt geht es dann in 2 Richtungen, und zwar einmal in die Richtung der Störgefühle. Die sagen, dass Störgefühle sind Fehlurteile. Wenn ich hier in diese rote Linie reingehe, dann hat das was mit meiner Bewertung zu tun. Mit meiner Zustimmung zu einer bestimmten Bewertung. Und das ist genau das gleiche Modell, was der Ellis kreiert hat. Das ist alles noch B. C ist dann dieser ganze Komplex. Es gibt nämlich jetzt noch einen anderen Aspekt bei der ganzen Geschichte. Man kann ja fragen, was ist ein Fehlurteil? Fehlurteil setzt ja eine Guideline voraus, wo ich dann abwägen kann, was ist richtig und was ist falsch. Das hatten die auch. Die Frage der Fehlurteile ist, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. So weit hole ich nicht aus, aber... Habe ja gefragt, ob ihr noch was vorhabt heute Nacht. Ein Großteil der griechischen Philosophen, viele Stoiker, sind davon ausgegangen, dass die Welt ein geordnetes ist. Die griechische Übersetzung dafür ist der Kosmos. Das heißt, dass es nach bestimmten Spielregeln das gesamte Ding funktioniert. Die Spielregeln sind logisch, funktionieren nach der Vernunft. Und der griechische Begriff für die Vernunft ist der Logos. Und dieser Logos hat 2 Aspekte. Es gibt einmal die Weltvernunft, das ist das, wie der Kosmos funktioniert. Diese Weltvernunft gibt es individualisiert in uns auch. Das heißt, es gibt bei uns die Möglichkeit, entweder in Harmonie mit der Weltvernunft zu arbeiten oder gegen die Weltvernunft. Wenn ihr euch erinnert, das ist ein sehr ähnliches Modell wie im Daoismus. Auch da ist die Frage, bin ich eins und im kosmischen Fluss mit den Dingen oder arbeite ich dagegen? Wenn ich im kosmischen Fluss bin, bin ich erleuchtet. Wenn ich dagegen arbeite, habe ich jede Menge Störgefühle. Aus meiner Interpretation ist das sehr ähnlich. Das heißt, es geht, und das ist jetzt die Frage mit den Fehlurteilen, um ein wirkliches Erfassen des Objektes. In welcher Relation ist das zum Gesamtkosmos? Sehen, was ist. Genau. Die Dinge so sehen, wie sie sind. Das wird im Buddhismus total oft benutzt. Das haben die Griechen auch mit drauf gehabt. Und dann landen wir wieder bei diesem ersten Statement, zu unterscheiden, ist das ein Phänomen, was ich selbst unter Kontrolle habe? Kann ich es beeinflussen? Oder ist das etwas, was ich nicht unter Kontrolle habe und muss es dann akzeptieren? Und dann sind wir wieder bei der Gelassenheit. Das heißt, alle Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, Körper, Krankheit, Ansehen, Reichtum, wenn ich mit denen ein Problem habe, dann muss ich reflektieren oder sehen, aha, das ist außerhalb meiner Kontrolle, also akzeptiere ich das. Ich fand das extrem spannend, weil es aus meiner Perspektive so viele Parallelen hat zur buddhistischen Psychologie. Das ist fast 1:1 übersetzbar.